Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Benedikt Schulz am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Von Applaus allein kann man nicht leben. Die Covid-19-Pandemie hat vor allem im Frühjahr die Leistung von bestimmten Berufsgruppen in Deutschland in den Fokus der Öffentlichkeit geholt. Mehr Wertschätzung, insbesondere für Pflegekräfte, schön und gut. Aber von Anfang an stand auch die Forderung im Raum, auch die Bezahlung muss besser werden. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die da heute Nachmittag zu Ende gegangen sind, nach 4 zähen Tagen, die waren natürlich von der Pandemie geprägt. Ob Pflegekräfte und andere Berufsgruppen im öffentlichen Dienst sich über das Ergebnis freuen können, darüber berichten wir gleich. Und natürlich berichten wir über die aktuellen Entwicklungen und Debatten in Sachen Corona. Heute wurde der World Health Summit, also der Weltgesundheitsgipfel in Berlin, eröffnet. Anders als geplant, aber nur digital. Bundespräsident Steinmeier sagte zu Beginn des Gipfels:
Covid-19 fordert uns alle. Das Virus kennt keine Grenzen. Die Nationalität seiner Opfer sind ihm gleichgültig. Es wird auch künftig jede Barriere überwinden, wenn wir ihm nicht gemeinsam entgegentreten.
Und in Sachen Corona schauen wir unter anderem noch nach Spanien, wo die Regierung des Landes am Nachmittag die Rückkehr in den Gesundheitsnotstand ausgerufen hat. Und wir richten den Fokus auf Belarus, wo ein weiteres Mal mehr als 100.000 Menschen zusammengekommen sind, um gegen den amtierenden Machthaber Alexander Lukaschenko zu demonstrieren. Und nach dieser Sendung, ab 11:30, folgt das Sportgespräch heute zum Thema 50 Jahre Frauenfußball im DFB. Das waren keine leichten Tarifverhandlungen, die da in Potsdam geführt worden sind, zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Kein deutliches Plus für diejenigen, die auf den Balkonen der Republik jeden Abend gefeiert wurden. Das wäre schwer zu vermitteln gewesen. Die wirtschaftliche Lage aber, die ist ja aufgrund der Covid-19-Pandemie schwierig und damit die Spielräume klein. Nun steht also ein Kompromiss. Kurz gefasst, deutliches Plus in den niedrigen Gehaltsgruppen, weniger deutlich in den hohen. Über die Einigung von Potsdam berichtet Christoph Richter.
So mancher der Verhandlungsteilnehmer hat die diesjährigen Tarifverhandlungen in Potsdam als eine schwere Geburt bezeichnet. Zu erkennen war es an den tiefen Augenringen, denn erst nach 4 Tagen und nach zähen und schwierigen Verhandlungen, wie es heißt, konnte am Sonntagmittag eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen erzielt werden. Gerade für die unteren Einkommensgruppen wurde mit 4,5% ein deutliches Gehalts- und Lohnplus erreicht. Für CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer, den Verhandlungsführer für die Angestellten des Bundes, haben sich die Mühen der Verhandlung gelohnt. Pflegekräfte würden für ihr Engagement mit der Pflegezulage belohnt. Es bleibe nicht beim Klatschen, weshalb Seehofer auch von einem historischen, pandemiegeprägten Tarifabschluss spricht.
Dass endlich die Frauen und Männer, denen oft genug in den letzten Monaten gesagt worden ist, dass sie Helden und Heldinnen sind, dass diesen politischen Aussagen auch jetzt kräftige Taten folgen.
Konkret heißt das, ab März kommenden Jahres bekommen alle Pflegekräfte eine monatliche Zulage von 70 Euro. Ein Jahr später werden nochmal 50 Euro draufgepackt. Seehofer sagt aber auch:
Wir bewegen uns mit diesem Tarifvertrag aus der Sicht der öffentlichen Arbeitgeber an der Grenze des finanziell Verkraftbaren, worauf wir ja sehr achten müssen, dass die Dinge, die wir unseren Beschäftigten zusagen, auch seriös und nachhaltig finanzieren können.
Auch für Verdi-Chef Frank Wernicke waren die Tarifverhandlungen ein schweres Stück Arbeit. Eigentlich wollte man schon am Freitag, spätestens Samstagmittag, fertig sein. Da hieß es bereits, man sei auf der Zielgeraden. Dann hat es aber noch mehr als einen Tag gebraucht, um eine Einigung zu erzielen. Es habe unter den Tarifparteien mitunter mächtig geknistert. Ein Abbruch der Verhandlungen hätte trotz der mitunter verhärteten Positionen aber nie im Raum gestanden, so Wernicke.
Das gibt's immer mal wieder zwischendrin, dass man denkt, jetzt sind wir an einem Punkt da, wo es nicht weitergeht. Aber bei Lichte betrachtet, es gibt natürlich eine riesige Erwartungshaltung unserer Mitglieder. Aber ich denke auch eine Erwartungshaltung der Öffentlichkeit bezogen auf die Arbeitgeber, dass es zu einer Verständigung kommen muss. Und so haben wir uns dann zusammengerüttelt, auch wenn es ein bisschen mühsam war im Laufe des gestrigen Tages.
Am Ende sei ein Tarifabschluss mit einer ausgeprägten sozialen Komponente rausgekommen, wie Wernicke sagt, der für die Kommunen auch verkraftbar sei. Einer der Streitpunkte des viertägigen Verhandlungsmarathons war die Corona-Sonderprämie. Die Arbeitgeber wollten einen Betrag für alle, Den Gewerkschaften dagegen war eine Staffelung wichtig, dass eben die unteren Gehälter eine höhere Einmal-Sonderzahlung erhalten als die Beschäftigten in den höchsten Entgeltgruppen, wie es im Tarifdeutsch heißt. Gerungen wurde auch um die Laufzeit der Tarifverträge. Die Arbeitgeber hatten vorab eine Laufzeit von 3 Jahren angeboten. Für Verdi und Beamtenbund war das nicht akzeptabel. Am Ende hat man sich auf eine Laufzeit von 28 Monaten verständigt. Ein guter Kompromiss, sagen die Gewerkschaften. Für die Arbeitgeberseite gerade so vertretbar, wie aus Verhandlungskreisen zu hören war. Verhandlungsführer war der Oberbürgermeister von Lüneburg, Ulrich Mädke, der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber. Und er erinnert daran, bei aller Freude über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst auch die vielen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu vergessen.
Ich möchte nur natürlich dabei erwähnen, es gibt noch Millionen andere Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in unserer Gesellschaft, in unserem Land, die ähnliche Leistungen vollbracht haben, auch das haben wir immer gesagt.
Die Kämmerinnen und Kämmerer könnten jetzt planen, so Mädke weiter, um das gleich auch mit einem Appell an Seehofer zu verbinden, den Kommunen in der Pandemie auch weiterhin finanziell unter die Arme zu greifen. Eine gute Nachricht dürfte der Tarifabschluss gerade für die Menschen in Ostdeutschland sein, denn ab Januar 2023 gibt es eine Angleichung der Arbeitszeit zwischen Ost und West. Damit dürfte dann die deutsche Einheit auch im öffentlichen Dienst vollzogen sein.
Arbeitgeber und Gewerkschaften im öffentlichen Dienst haben sich geeinigt. Christoph Richter hat das zusammengefasst. Die steigenden Covid-19-Infektionszahlen haben die Debatte neu entfacht. Die Debatte über einen erneuten Shutdown bzw. über die Mittel, diesen Shutdown zu verhindern. Es wird gewarnt vor zu tiefgreifenden und vor zu wenig tiefgreifenden Einschnitten in den Alltag. Angela Merkel, die hat derweil in einer Art von Trotz ihren Podcast-Appell der vergangenen Woche einfach wiederholt, weil er ihrer Meinung nach immer noch gilt. Die Infektionsdynamik bleibt hoch, die Zahlen haben sich in dieser Woche praktisch verdoppelt und weitgehende Einigkeit herrscht darüber, die Infektionskurve muss wieder abgeflacht werden. Die aktuelle Corona-Lage in Deutschland fasst Christiane Habermals zusammen.
Die Infektionszahlen bleiben hoch. 11.176 Menschen haben sich in den letzten 24 Stunden mit dem Covid-19-Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle ist um 29 gestiegen auf nun 10.032. Das gab das Robert-Koch-Institut heute bekannt. Weil am Wochenende weniger getestet wird, liegen die Zahlen niedriger als gestern, wie das an Sonntagen meist der Fall ist. Dennoch spiegeln die Werte die große Dynamik der letzten Tage wider. Im Vergleich zum Sonntag vor einer Woche haben sich die Infektionszahlen verdoppelt. Immerhin, Sorgen, dass das Toilettenpapier oder Masken wieder knapp werden könnten, müssen sich die Deutschen in der neuen Corona-Welle nicht machen, zumindest laut Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Der Funke Mediengruppe sagte der CDU-Politiker, er sehe diesmal keine Gefahr für Lieferengpässe. Im Frühjahr hätte es beim Lieferverkehr Staus an den Grenzen und Hamsterkäufer gegeben, doch er sei überzeugt, dass sich dies nicht wiederholen werde, weil man viel aus der ersten Welle gelernt habe, sagte Altmaier. Auch gehe er davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt genügend Masken vorhanden sein werden. Dies sei auch durch das Förderprogramm der Bundesregierung zur Maskenproduktion in Deutschland sichergestellt. In den Augen des früheren US-Botschafters in Deutschland, John Kornblum, hat die Corona-Pandemie in den USA eine entscheidende Rolle im Wahlkampf gespielt.
Es ist interessant zu spekulieren, wie wir jetzt stehen würden in diesem Wahlkampf, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Trump würde bestimmt viel besser dastehen. Ob er gewinnen würde, weiß ich nicht, aber er würde viel besser dastehen. Es gibt nur ein Thema im Moment. Nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa. Und das ist die Pandemie.
Unterdessen wächst die Sorge in Deutschland vor einem neuen Lockdown. In der Wirtschaft wächst angesichts der angespannten Corona-Lage die Nervosität. Außenhandelspräsident Anton Börner forderte härtere Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung der Pandemie. Ein neuer Shutdown müsse unter allen Umständen vermieden werden, warnte der Chef des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen in der Bild am Sonntag. Dazu müsse das öffentliche Leben noch viel stärker heruntergefahren werden als bisher. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die von Bund und Ländern getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie für nicht ausreichend. Wenn es nicht gelinge, die persönlichen Kontakte weiter einzuschränken, sei ein Lockdown nicht zu vermeiden, sagte Lauterbach der Bild am Sonntag. Homeoffice müsse ausgeweitet, Schulen sollten ihren Unterricht in Vormittags- und Nachmittagsschichten aufteilen, schlug der Politiker vor. Gleichzeitig forderte er die CDU auf, ihren für Anfang Dezember in Stuttgart geplanten Parteitag abzusagen. Die CDU kann nicht gleichzeitig für das Verbot kleiner Veranstaltungen eintreten und dann mehr als 1.000 Menschen an einem Ort versammeln, kritisierte Lauterbach. Die Politik habe eine Vorbildfunktion. Auf dem Parteitag will die CDU ihren neuen Vorsitzenden wählen. Auch Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und einer der Kandidaten, hat sich für eine Verschiebung ausgesprochen. Gegenkandidat Friedrich Merz will den Parteitag stattfinden lassen. Die Parteispitze der Union hat angekündigt, morgen über den Parteitag zu entscheiden.
Die Corona-Lagerwochenende hat Christiane Habermals zusammengefasst und der CDU-Parteitag, der wird offenbar nicht in der geplanten Form als Präsenzparteitag stattfinden. Das berichtet jetzt die Deutsche Presseagentur und beruft sich auf Parteikreise. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber noch nicht. Während die Infektionszahlen in Deutschland zwar deutlich ansteigen, sind sie im europäischen Vergleich aber weiterhin niedrig. Spanien war ja im Frühjahr besonders stark betroffen. Bis in den Juni galt dort ein Gesundheitsnotstand und nun mit zuletzt etwa 20.000 Neuinfektionen täglich hat die Regierung einen erneuten Notstand ausgerufen. Marc Ducke.
Spanien ist berühmt dafür, dass vielerorts bis spätabends Leben auf den Straßen herrscht. Ab jetzt gehen aber auch hier früh die Lichter aus, Ministerpräsident Pedro Sánchez. Zwischen 23 und 6 Uhr ist die Bewegungsfreiheit der Bürger jetzt im ganzen Land eingeschränkt. In diesem Zeitraum darf man sich nur unter bestimmten Voraussetzungen in der Öffentlichkeit bewegen, etwa um Medikamente zu kaufen, seine Arbeit zu verrichten oder Alte und Bedürftige zu pflegen. Maximal 6 Personen dürfen sich noch privat treffen, sofern sie nicht dem gleichen Haushalt angehören. So will die Regierung verhindern, dass Menschen in größeren Zahlen zu Hause zusammenkommen, nachdem Bars und Restaurants geschlossen haben. Ausgenommen von den Regelungen sind nur die Kanarischen Inseln, wo es derzeit vergleichsweise wenige Corona-Neuinfektionen gibt. Deswegen hat das deutsche Auswärtige Amt die Region auch in der vergangenen Woche von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Im Rest Spaniens sind die Infektionszahlen weiterhin teilweise alarmierend hoch. Daher schlägt nun auch Pedro Sánchez Alarm. Zwar werde den Bürgern eine harte Ausgangssperre wie im Frühjahr erspart, doch solle jeder, wenn möglich, zu Hause bleiben.
Quedémonos en casa todo lo que sea posible.
Die verschiedenen Regionen Spaniens sind in den vergangenen Wochen teils sehr unterschiedlich vorgegangen, um die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Katalonien hat beispielsweise Bars und Restaurants komplett schließen lassen, Navarra ganze Ortschaften abgeriegelt. Das sind weitgehende Einschränkungen in die Grundrechte der Bürger. Viele Regionalregierungen haben daher die spanische Regierung gebeten, den Alarmzustand auszurufen, der solche Schritte rechtlich möglich macht. Dieser Bitte ist die spanische Regierung jetzt nachgekommen. Anders als im Frühjahr will sie den Regionen jetzt aber mehr Freiheiten geben. Die Regionalregierungen können etwa entscheiden, ob sie die Sperrstunde um eine Stunde nach vorn oder hinten legen oder andere Einschränkungen beschließen, wenn sie diese denn für richtig halten. Pedro Sánchez. Die autonomen Gemeinschaften können entscheiden, ob sie die Ein- und Ausfahrten in ihr Territorium ganz oder teilweise beschränken. Sie können etwa die gesamte Region abriegeln oder nur einen Teil davon. Spanienweit sollen bei der Gefahrenlage jetzt gemeinsame Kriterien gelten, die sich in einem Ampelsystem niederschlagen. Die Zahl der Neuinfektionen und die Lage in den Krankenhäusern entscheidet darüber, ob eine Region als rot oder grün eingestuft wird. Bis ganz Spanien wieder grün wird, dürfte es aber noch dauern. Das Land verzeichnet derzeit eine Inzidenz von rund 400 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von 14 Tagen. Die Spanier brauchen einen langen Atem. Die Regierung will daher, dass der Alarmzustand noch bis zum 9. Mai anhält, also über 6 Monate hinweg. Dafür braucht sie allerdings eine Mehrheit im Parlament. Und ob sie die bekommen wird, ist im politisch tief gespaltenen Spanien sehr fraglich.
Aus Madrid war das Marc Ducke. Auch Italien verzeichnet steigende Infektionen. Auch Italien war schon im Frühjahr besonders stark betroffen und vor diesem Hintergrund hat auch dort die Regierung weitreichende Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Angesichts der hohen Opferzahlen gab es im Land bislang viel Akzeptanz für Einschränkungen, aber auch dort regt sich inzwischen Widerstand. Elisabeth Pongratz.
Die Lage in ganz Italien sei besorgniserregend. Dies würden die Daten der vergangenen Tage zeigen, so Ministerpräsident Giuseppe Conte bei der Vorstellung der neuen Maßnahmen.
Vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica.
Wir wollen die epidemiologische Kurve unter Kontrolle halten. Nur so werden wir in der Lage sein, die Pandemie zu bewältigen, ohne von ihr überwältigt zu werden. Das bedeutet, dass wir unser Gesundheitssystem so in die Lage versetzen, dass es eine angemessene Versorgung aller Bürger gewährleisten kann. Mit den neuen Regeln würde man einen zweiten allgemeinen Lockdown verhindern. In den vergangenen Tagen waren die neuen Infektionen von einem Höchststand zum nächsten geklettert. Zuletzt lagen sie bei mehr als 21.000 Fällen in den letzten 24 Stunden. Nun müssen alle Bars, Eisdielen, Konditoreien und Restaurants um 18 Uhr schließen. Auch darf man künftig ab dieser Uhrzeit kein Essen und keine Getränke auf Plätzen oder öffentlichen Straßen konsumieren. In den Lokalen selbst können nur noch 4 Personen an einem Tisch sitzen, außer sie leben in einem gemeinsamen Haushalt. Eine generelle Ausgangssperre, so der Regierungschef, wollte man nicht verhängen. Aber eindringlich appelliert er an die Bürger. Man sollte sich nur bewegen, wenn es notwendig ist, etwa wegen der Arbeit, der Gesundheit oder des Studiums. Wir empfehlen auch, den Empfang von Gästen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, zu vermeiden. Geschlossen werden alle Sportstudios und Schwimmbäder, ebenso die Theater und Kinos. Kulturminister Dario Franceschini bezeichnete dies auf Twitter als Schmerz, betonte aber, dass das Leben und der Schutz aller Menschen absolut vorrangig sei. Für Kulturschaffende und Unternehmen soll es Unterstützung geben. Regierungschef Conte sprach von einer schwierigen Zeit und sie werde für viele noch schwerer. Es ist eine komplexe Zeit. Im Land gibt es bereits viel Müdigkeit und eine Pandemie, die uns hart herausfordert, ruft Wut und Frustration hervor. Sie schafft auch neue Ungleichheiten zusätzlich zu den bestehenden. In dem Land, das einst als erstes in Europa besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen wurde, haben sich die Menschen lange an alle Vorschriften gehalten, trotz verheerender wirtschaftlicher Folgen. Nun kommt es aber auch hier vermehrt zu Protesten, ob nun von Müttern gegen Schulschließungen in Kampagnen oder von Gastronomen. Am Wochenende kam es erstmals zu gewalttätigen Ausschreitungen, zunächst in Neapel, dann auch in Rom. Dabei soll es sich um Anhänger rechtsextremer Gruppierungen handeln.
Aus Italien war das Elisabeth Pongratz. Aktuelle Corona-Zahlen gibt es auch aus Frankreich. Dort haben sich nach Angaben der Gesundheitsbehörden binnen 24 Stunden knapp über 52.000 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Und wir schauen nun nach Belarus. Dort gerät der amtierende Machthaber Lukaschenko immer stärker unter Druck. Ein weiteres Mal sind an diesem Wochenende mehr als 100.000 Menschen zusammengekommen. Wieder mal reagiert das Regime mit Gewalt. Die Lage an diesem Sonntag in der belarussischen Hauptstadt Minsk beschreibt Florian Kellermann.
Nach Einbruch der Dunkelheit begann die Polizei, die Protestierenden brutal auseinanderzutreiben. Sie setzte Blendgranaten ein, die offenbar mitten in die Menge geworfen wurden und wohl auch einige Menschen verletzten. Das ist ja wie im Krieg, sagte eine Frau. Lukaschenko, Sie sind ein Schuft. Aus allen Himmelsrichtungen waren die Protestierenden wieder in die Innenstadt von Minsk gezogen. Zu Fuß, denn die zentral gelegenen U-Bahn-Stationen waren geschlossen. Die Staatsmacht störte auch wieder das mobile Internet, um es ihren Gegnern zu erschweren, sich zu koordinieren. Das Polizeiaufgebot schien diesmal besonders groß. Offenbar waren auch Sicherheitskräfte in zivilem Einsatz, die Regimegegner nicht nur festnahmen, sondern regelrecht entführten. So verschwand der Historiker Ales Kravtsevich, als die Protestkolonne in der sowjetischen Straße in Minsk unterwegs war. Seine Frau sagte gegenüber Radio Svoboda: Plötzlich habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wir sind ganz vorne mitgelaufen. Und als ich mich das nächste Mal zu ihm umgedreht habe, war er nicht mehr da. Ich weiß nicht, wann und wie er festgenommen wurde. Die Menschen skandierten unter anderem die Losung Streik. Denn die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja hatte dem Machthaber Alexander Lukaschenko ein Ultimatum gestellt. Bis heute sollte er 3 Forderungen erfüllen. Er solle zurücktreten, außerdem müsse die Gewalt gegen die Protestierenden aufhören und alle politischen Gefangenen sollten entlassen werden. Eine schärfere Rhetorik der Opposition und Lukaschenko hatte scharf geantwortet. Wir werden am Sonntag in Minsk für Ordnung sorgen. Es muss genügen, wenn man diese Leute einmal verwarnt. Danach muss man sie dann nicht mehr in den Schlaf wiegen. Mit anderen Worten, die Protestierenden sollten sich heute schon darauf einstellen, dass die Staatsmacht noch härter als sonst vorgehen würde. Niemand geht davon aus, dass Alexander Lukaschenko auf das Ultimatum der Opposition eingehen und zurücktreten wird. Dass Svetlana Tichanowskaja es formuliert hatte, wurde deshalb von einigen Beobachtern auch kritisch gesehen, so vom Minsker Politologen Arthur Schreibmann. Gegenüber Radio Svoboda sagte er:
Das Ultimatum можно сделать один раз.
Ein Ultimatum kann man nur einmal aussprechen. Wenn es nicht befolgt wird und man seine Drohungen nicht durchsetzen kann, dann schädigt dies das Ansehen von Tichanowskaja. Sie hat einen riskanten Schritt getan. Tichanowskaja sei es darum gegangen, den Protesten eine neue Dynamik zu geben und das Regime zu Fehlern zu provozieren, so schreibt man. Letzteres ist zum Teil gelungen. Lukaschenko kündigte für heute eine Gegendemonstration seiner Unterstützer an. Diese sagte er dann aber ab, angeblich wegen der Corona-Pandemie. Wohl aber auch, weil es ihm schwer gefallen war, so viele Menschen zu mobilisieren wie die Opposition. Für morgen hat Tichanowskaja einen Generalstreik und Straßenblockaden angekündigt. Dass es sie wirklich geben wird, ist unwahrscheinlich. Machthaber Lukaschenko werde so immerhin daran erinnert, dass selbst die Fabrikarbeiter, die früher seine treuen Anhänger waren, nicht mehr hinter ihm stehen.
Aus Belarus war das unser Korrespondent Florian Kellermann. Und damit zurück ins Inland. In den Ministerien der Bundesregierung arbeiten viele Menschen mit bestimmter Expertise und trotzdem wird regelmäßig Sachverstand von außen dazugekauft. Und dafür hat die Bundesregierung allein im ersten Halbjahr mindestens 186 Millionen Euro ausgegeben. Nina Barth berichtet.
Spitzenreiter ist mit fast 80 Millionen das Bundesinnenministerium, gefolgt vom Finanzministerium mit gut 48 Millionen. Dahinter folgen das Gesundheits- und Verkehrsministerium. Das Verteidigungsministerium gibt als einziges Ressort an, im ersten Halbjahr dieses Jahres gar kein Geld für Berater von außen ausgegeben zu haben. Die Zahlen gehen aus der Antwort des Finanzministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Ein Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum ist nicht möglich, weil bei der Erfassung der Zahlen im vergangenen Jahr andere Kriterien angelegt wurden. Das Engagement von externen Beratern für die Regierung ist seit Jahren umstritten. Kritiker sagen, der Einkauf von Sachverstand sei zu teuer und angesichts von 20.000 Mitarbeitern in den Ministerien auch überflüssig.
Externer Sachverstand für die Bundesregierung, das war ein Bericht von Nina Barth. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung folgt jetzt noch der Blick in die Kommentare. Spalten von morgen, heute von Udo Stiel, gelesen von Christoph Wittelsbürger.
Guten Abend. Es gibt einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst im Bund und in den Kommunen. Die meisten Zeitungen zeigen sich einigermaßen zufrieden über die Einigung. Die Frankfurter Rundschau zitiert Bundesinnenminister Seehofer, der von einem historischen Ergebnis beim neuen Tarif für den öffentlichen Dienst sprach, und stellt fest, respektabel, wie der Verdi-Vorsitzende Wernke es meinte, hätte auch genügt. Lediglich für den Pflegebereich sowie für Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst wurde ein Zeichen gesetzt. Der zweite positive Aspekt des Abschlusses ist die Staffelung der Gehaltssteigerung. Das stellt ein Stück mehr Verteilungsgerechtigkeit her. Und dass drittens die Arbeitszeit im Osten derjenigen im Westen angeglichen wird, ist ein später, aber notwendiger Schritt in Richtung innerer sozialer Einheit. Von einem gesunden Plus schreibt der Berliner Tagesspiegel. Ausgerechnet diejenigen, die sich täglich für andere aufopfern, verdienen seit Jahren extrem schlecht. Mit dieser Tarifrunde werden sie nun immerhin ein Stück weit besser gestellt. Für eine Krankenschwester bedeutet das ein Plus von 300 Euro im Monat. Traurig genug, dass es erst zu einer Pandemie kommen musste, um das möglich zu machen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht eine, wie sie schreibt, dunklere Schattierung in der Tarifeinigung, nämlich, Zitat, Corona-Sonderprämien für Verwaltungsmitarbeiter, die im Frühjahr bei vollem Gehalt wenig zu arbeiten hatten. Überproportionale Tariferhöhungen von bis zu 4,5% für gering qualifizierte Hilfskräfte, während im Alltag Fachkräfte in Bauämtern und Rechenzentren fehlen. Die Warnstreiks wären den Bürgern besser erspart geblieben, kommentiert die Süddeutsche Zeitung. Durch die Streiks haben die Tarifparteien Ängste in der Bevölkerung geschürt. In Zeiten einer historischen Krise wäre dies unbedingt zu vermeiden gewesen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg befasst sich mit dem ursprünglich für Anfang Dezember geplanten Parteitag der Christdemokraten. Selbstverständlich müssen sie das geplante Megatreffen mit 1000 Delegierten in dieser Form absagen. Ob allerdings viele kleine, aber letztlich immer noch recht große Treffen die alternative Lösung sein können, ist angesichts der immer strenger werdenden Corona-Bestimmungen für Normalbürger fraglich. Und die Neue Osnabrücker Zeitung legt der CDU nahe, sich auf eine Tugend von Altbundeskanzler Kohl zu besinnen, das Problem einfach aussitzen. Wer die Partei führt, ist in Corona-Zeiten für die Mehrzahl der Deutschen völlig unwichtig. In der Krise zählt die Exekutive. Für den Bund ist dies Angela Merkel und in den Ländern die jeweiligen Ministerpräsidenten. Parteivorsitzende sind im Augenblick nicht gefragt.
Und das war die Presseschau, heute gelesen von Christoph Wittelsbürger. Vielen Dank. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk. Und für heute verabschiedet sich Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.